Hallo, mein Name ist Dinian von Osten. Ich war mal lange Zeit bei Radioaktiv. Jetzt arbeite ich in Moskau als Korrespondent für die ARD. Aber dieses Campusradio kann ich empfehlen.
Wie ihr hört, kann man das mit Radioaktiv weit bringen. Demian von Osten hat in den frühen 2000ern Politikwissenschaft und BWL an der Universität Mannheim studiert. Patrick und Maria haben für euch mit dem Radioaktiv-Alumnus gesprochen. Wie hat er seine Studienzeit in Erinnerung?
Eigentlich hatte ich in den ersten Jahren jeden Abend irgendwas vor. Montags Uni-Orchester, dienstags gab es mal so eine Webseite, die hieß Campus Click. Dann Mittwoch war Radioaktiv. Donnerstag hatte ich irgendeinen Sprachkurs und Freitag war, glaube ich, abends frei. Also habe auch andere Dinge gemacht als Studien.
Radioaktiv war zu seinen Studienzeiten noch etwas anders aufgebaut als heutzutage. Es gab schon verschiedene Redaktionen wie Kultur, Sport und Musik, die es auch heute noch gibt. Demian beteiligte sich vor allem in der ehemaligen Wortredaktion.
Also es war noch am Anfang eine Zeit, die sehr viel analoger geprägt war. Ich bin da irgendwann mal vorbeigekommen in den Redaktionssitzungen. Ich glaube, ich habe da angefangen, irgendwann dann Beiträge zu machen. Mich hat immer eher das Journalistische interessiert. Also waren auch manche immer da, die sich eher für die Musikredaktion interessiert haben. Es gab viele Sendungen, die so von sehr kleinen Teams gemacht wurden oder nur von einer oder zwei Personen. Und dann halt so die Musikrunde und die Wortrunde. Dann hat man verteilt, wer was macht und hat über Themen gesprochen, was man angehen kann, wie halt so eine Redaktionskonferenz abläuft.
Neben seinem Engagement in der Wortredaktion hat er sich am Sendebetrieb beteiligt, so auch den ein oder anderen Campuswecker moderiert und sich im Sounddesign ausprobiert. War denn seine Zeit bei Radioaktiv vorbereitend für seine spätere journalistische Laufbahn?
Auf jeden Fall, natürlich, weil da konnte man viel ausprobieren und da kommst du halt früher ans Mikrofon. Das ist der große Vorteil. Also bei Das Ding, dem Jugendradio vom SWR, war ich auch relativ schnell am Mikrofon als Nachrichtensprecher. Aber das war für mich eigentlich klar, dass ich da Nachrichten machen würde. Und da war ich nicht der Typ dafür, da zu moderieren. Das war sehr musiklastig, da kenne ich mich nicht aus. Also da gab es viel bessere Leute. Aber bei Radioaktiv konnte ich auch mal moderieren und so. War gut.
Nach seiner Zeit bei Radioaktiv war Demian zunächst bei Radiosendern wie SWR und NDR tätig. Er absolvierte ein Volontariat beim WDR und seine Arbeit führte ihn schließlich ins Fernsehen. Dadurch, dass er auch vor der Kamera Erfahrung hat, kennt er sich sowohl mit Radio als auch Fernsehen aus. Was sind für ihn die Unterschiede beider Medien?
Ja, Radio ist halt super unkompliziert, super schnell. Du kannst sofort auf den Sender gehen, musst nicht tausend Sachen überlegen. Also überlegen schon, aber nicht jetzt ans Bild denken und Kamera und so weiter. Also es ist in dem Sinne sehr schön unkompliziert und ich finde auch sehr präzise. Man kann sich wirklich dann, wenn man das ein bisschen drauf hat, konzentrieren, in einfachen Worten die Dinge zu schildern. Und es zählt halt das Wort und die Atmo und die Musik und so weiter. Es lenkt nicht ein Bild ab. Das ist der große Vorteil vom Radio. Großer Vorteil vom Fernsehen sind natürlich auch die Bilder, dass du manche Dinge, wenn irgendwo was passiert ist, sind die Menschen doch geneigt, sie wollen mal was sehen, was da ist und einen eigenen Eindruck, sofern das möglich ist, also einen Eindruck über Bilder haben. Und das finde ich schon den großen Vorteil. Und wenn ich jetzt die heutige Arbeit vergleiche, meine Radiokollegen in Moskau, ja, die sind deutlich seltener vor Ort als wir, machen sehr viel mehr vom Schreibtisch aus. Und wir fahren auch nicht so oft, wie ich es manchmal gerne hätte, aber doch häufiger an die Orte des Geschehens. Das finde ich doch den großen Vorteil vom Fernsehen.
Seit 2018 ist er Russland-Korrespondent für das ARD-Auslandsstudio in Moskau. Sein Weg dahin war dabei gar nicht so naheliegend. Wie wird man Russland-Korrespondent?
Ja, die offiziell zitierbare Variante ist natürlich, hat mich schon lange interessiert und irgendwann habe ich dann über die Ukraine-Krise 2014 berichtet und dann hatten mich einige im Hinterkopf, der kennt sich aus mit Osteuropa und dann wurde irgendwann die Korrespondentenstelle in Moskau frei und dann wurde ich gefragt. Es gibt noch die spannendere Variante, die Geschichte zu erzählen. Ich habe mich immer für die arabische Welt interessiert, deswegen habe ich auch mal Arabisch gelernt und wollte eigentlich dorthin. Normalerweise ist in der ARD das so ein bisschen aufgeteilt. Der SWR kümmert sich um die arabische Welt und ich bin irgendwann beim WDR gelandet. Und dann gab es aber einen Moment, als Proteste in Ägypten waren. Da hat sich der SWR um die die Berichterstattung aus Kairo gekümmert und mein Sender wollte aber unbedingt, dass auch ein Reporter aus den Touristengebieten am Roten Meer berichtet und hat gesagt, da sind so viele deutsche Urlauber, da müssen wir auch jemanden haben. Der SWR ist eigentlich zuständig, der konnte aber niemanden schicken und dann bin ich dort gelandet und habe aus Ägypten berichtet. Und damals hat mich dann jemand im Fernsehen gesehen, der mich ein halbes Jahr später gefragt hat, ob ich nicht nach Kiew gehen könnte. Damals noch für Arte. Und so bin ich das erste Mal in Kiew gelandet. Kannte mich überhaupt nicht aus, hatte keine Ahnung, konnte keine Sprache. Aber wir arbeiten dann mit lokalen Producern. Wir hatten dann einen sehr guten Producer, der uns Geschichten recherchiert hat. Und dann habe ich mich eingearbeitet in Zeitdruck. Das war die Maidan-Zeit 2014. Und das lief gut. Arte war zufrieden, haben mich nochmal hingeschickt. Beim zweiten Mal waren das dann die Tage, also gerade als ich ankam, fing diese Berghut-Sonderpolizei an, den Platz zu räumen. Dann hatten wir sehr blutige und unangenehme Tage in Kiew, aber war natürlich journalistisch sehr, sehr spannend. Und so bin ich eigentlich in diese Ukraine-Geschichte hineingeraten. Dann habe ich mich viel mehr damit beschäftigt, war seitdem, weiß ich nicht, 25, 30 Mal in der Ukraine und dann auch irgendwann in Russland und bin dann 2018 Korrespondent geworden.
Die Arbeit als Auslandskorrespondent ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Wie beschreibt Demian seine Tätigkeit?
Als Korrespondent ist man im Prinzip ja nicht immer am Arbeiten, aber mindestens immer in so einer Art Alarmstellung oder Bereitschaftsstellung, also dass ich mich so ganz ausklinken kann. Das klappt noch nicht mal jetzt im Urlaub. Also wer geregelte Arbeitszeiten möchte, der sollte nicht Auslandskorrespondent werden. Vor allen Dingen nicht östlich von Deutschland, weil wir dadurch, dass wir noch Zeitverschiebungen haben und für die Abendsendungen arbeiten, sobald du irgendwas in den wichtigen Sendungen im Programm hast, heißt das, du arbeitest bis 21, 22 Uhr, wenn es nur eine Tagesschau ist, wenn es noch Tagesthemen sind, dann bis Mitternacht oder 1 Uhr nachts, manchmal bis 2 Uhr nachts. Und morgens, ja, die erste Redaktion ruft dann auch schon wieder um 8 Uhr deutscher Zeit an. Das ist 9 oder 10 Uhr russischer Zeit und da musst du eigentlich schon eingelesen sein. Das heißt, nach dem Aufwachen checke ich erstmal die Nachrichtenlage und dann geht es weiter. Und das ist ja schon anstrengend auf Dauer, weil du nie so genau weißt, wie lange arbeitest du am Abend. Ganz schwer abends was planen. Aber dafür werden wir letztlich auch bezahlt, dass wir die Öffentlichkeit in Deutschland informieren über das, was passiert. Und in Russland passiert eben immer wieder sehr überraschend dann etwas Wichtiges.
Nun ist die Auslandskorrespondenz ohnehin kein einfacher Job. Doch gerade in der heutigen Situation gibt es neue Herausforderungen. Demian lebt für seine Arbeit vor Ort in Moskau. Wie ist es, als deutscher Journalist aktuell in Russland tätig zu sein? Was hat sich in den letzten 4 Jahren verändert?
Hat sich natürlich total gewandelt. 2018, als ich angekommen bin, einen Monat später war die Fußball-WM in Russland. Und das war natürlich eine riesen Partystimmung. Sowas haben die Russen selber lange nicht erlebt, dass Ausländer in großen Scharen nach Russland kamen, gefeiert haben. Völkerverständigung at its best. Es war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Und es gibt so eine Anekdote, die zeigt, wie offen das Land damals war. Ich war da ganz frisch und sollte so einen Stimmungsbeitrag machen über, wie ist die Stimmung da in Moskau? Und dann haben wir da gedreht, haben Interviews mit lustigen Fans gemacht. Und dann liefen da die Polizisten vorbei, die lächelten. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass Leute lächeln in Russland. Also Fremde lächelt man nicht an in der russischen Kultur, aber die lächelten da vor sich hin. Dann habe ich zum Kameramann gesagt, komm, wir fragen jetzt die Polizisten. Der hat gesagt, Demian, das kannst du nicht machen. Das sind Polizisten, die reden mit uns nicht. Ich bin trotzdem hin und die haben uns ein Interview gegeben. Und sowas würdest du normalerweise nie haben. Und jetzt 2022 ist es ein völlig anderes Land. Wahnsinnige Medien- und Internetzensur. Es gibt eigentlich keine unabhängigen Medien mehr im ganzen Land. Scharfe Zensurgesetze. Es ist richtig heftig und jetzt im Sommer hatten wir große Probleme, überhaupt mit Leuten zu sprechen, weil alle Menschen so viel Angst haben, was zu sagen, dass sie uns keine Interviews geben oder ins Mikrofon sowas Belangloses sagen wie, ja, ich unterstütze unseren Präsidenten oder manche sagen auch ganz frei heraus, ich möchte mich zu dieser Frage nicht äußern. Das hat sich schon massiv verändert von einem gewissen Teil der russischen Gesellschaft oder sagen wir mal der russischen Elite werden wir als Feinde angesehen und Journalisten sind natürlich überhaupt nicht gut gelitten. Also sagen wir mal die wirklich echte journalistische Arbeit machen. Ich rede jetzt nicht über die Propagandakanäle, die staatlichen. Das hat sich schon sehr, sehr verändert in Russland und das heutige Russland hat eigentlich mit dem Land, was ich vor ein paar Jahren doch sehr anfing zu mögen und auch gemocht habe. Viele auch private Abenteuerreisen und so weiter im Land unternommen habe. Damit, ja, das ist jetzt, geht jetzt alles den Bach runter, muss man leider so sagen.
Man sieht Demian natürlich nicht nur auf dem Fernsehbildschirm, sondern auch auf den Online-Kanälen der Tagesschau. Vielleicht habt ihr ihn auch schon einmal in einer Live-Schalte auf Instagram gesehen. Die journalistische Arbeit ändert sich natürlich nicht nur durch die sich täglich wandelnde politische Lage, sondern auch Digitalisierungsprozesse wirken sich auf die Tätigkeit aus. Wir fragen Demian, wie sich die Medienlandschaft durch Online-Journalismus und soziale Medien verändert.
In der Pandemie haben wir bei den Zuschauerzahlen gesehen, dass die Tagesschau unglaublich viel eingeschaltet wurde, interessanterweise im Wesentlichen linear, aber da kann man natürlich auch die Abrufe danach online dazuzählen, Video on Demand und so weiter. Also das ist nach wie vor recht groß. Ich arbeite dafür als Moskau-Korrespondent viel für die Marke Tagesschau. Und natürlich hat sich es auch bei uns verändert, dass wir mal mehr, mal weniger, aber doch in zunehmendem Maße auch für beispielsweise die Instagram-Kanäle der Tagesschau arbeiten. Als der Krieg ausgebrochen ist dieses Jahr beispielsweise, da habe ich zum Teil dann Live-Schalten fürs Fernsehen gehabt und zwischendrin dann ein 20-minütiges Insta-Live für die Tagesschau. Die wurden sehr gut angenommen. Und deswegen, ich glaube, es ist eher eine Ergänzung. Bin ein bisschen älter als ihr. Ich habe eigentlich nie Fernsehen wirklich geguckt. Bin ich so der Typ, also schon, aber mehr in der Jugend, danach eigentlich nicht mehr. Aber ich merke so an meinen Freundeskreisen, wenn die ein bisschen gesettelter werden, irgendwann Familie oder so, dass sie tatsächlich interessanterweise auch ab und zu zurückkehren dazu, dann abends sich vor den relativ linearen Fernseher zu setzen. Natürlich auch Netflix und Co., aber wenn es um Information geht, dann doch die Tagesschau einschalten. Das finde ich ganz interessant. Leute setzen sich trotzdem nicht hin und warten auf den Film um 21.15 Uhr, sondern gucken ihn dann lieber on demand. Aber was so die Informationen angeht, wenn was passiert und auch so eine Live-Berichterstattung man in dem Moment haben möchte, um sich zu informieren, dann schalten doch eine ganze Menge Leute wieder den Fernseher ein. Und beim Radio ist es ähnlich. Also ich weiß nicht, wer von euch ein Auto hat, aber die Autofahrer neigen ja dazu, morgens auf dem Weg zur Arbeit doch immer wieder Radio zu hören. Und damit erreichen wir in der ARD sehr, sehr viele Menschen. Oder der Radiowecker morgens. Gibt zwar auch andere Angebote, kann sich sicherlich auch mit Spotify aufwecken lassen, aber viele wollen dann doch auch ein bisschen Informationen am Morgen haben. Da kommen wir dann wieder rein. Und die Podcasts, ist ja eine richtige Podcast-Euphorie in den letzten Jahren ausgebrochen. Da sind ja auch einige aus unserem, ja, ist das jetzt Verdrängen? Das sind letztlich auch andere Formate, die genutzt werden, verbreitet werden. Und ich glaube, man greift sich dann das raus, was man braucht.
Seine Aufgabenbereiche haben sich jedoch durchaus erweitert und sind vielseitiger denn je. Allerdings berichtet Demian auch, dass die Berichterstattung über die zahlreichen Online-Plattformen noch ausgebaut werden muss. Ein Format, das jedoch schon gut umgesetzt werden kann, sind Insta-Live-Videos, bei denen er auch schon des Öfteren mitgewirkt hat. Wie ist es denn für Demian? Macht es einen Unterschied, für das Fernsehen oder für Instagram vor der Kamera zu stehen?
Ja, es ist viel interessanter für Instagram, viel interessanter, weil du Feedback kriegst und weil Fragen gestellt werden, weil du mehr Zeit hast. Eine Fernseh-Live-Schalte ist eigentlich ziemlich öde. Du hast meistens 1:20 Minuten, zwei Fragen, die sprichst du vorher ab und dann erzählst du halt was. Aber so die Interaktion hast du da ja nicht. Selbst bei längeren Fragestrecken hast du die nicht. Also ich finde das sehr, sehr viel spannender. Insta Live ist super.
Was empfiehlt der Medienexperte allen aufstrebenden JournalistInnen, um ihr Ziel zu verwirklichen?
Grundsätzlich gibt es ja so diese zwei Wege, dass man entweder irgendwas wie Journalistik, Publizistik studiert, darüber reinkommt oder indem man irgendwelche Fächer studiert und dann nebenbei Praktika macht und am besten dann Volontariat. Das würde ich nach wie vor empfehlen, über Praktika reinschnuppern. Da würde ich auch empfehlen, sich schon möglichst gut verkaufen. Also jetzt nicht irgendwie nur das Praktikum beim lokalen Hitradio machen. Oder wenn man sich für Journalismus interessiert, dann sollte man das vielleicht nicht auch machen, sondern wirklich überlegen, was macht einem Spaß und sich dann bewerben. Das ist am Anfang meistens mühsamer, aber mit der Zeit geht das dann und die Chancen sind auch besser geworden tatsächlich, als ich angefangen habe. Auch bei meinem Volontariat hatten wir, glaube ich, 800 Bewerbungen auf 10 Plätze. Das hat sich sehr entspannt. Vor ein paar Jahren beim SWR hatte ich mal gehört, gab es dann nur noch, ich glaube, eine niedrige dreistellige Zahl an Bewerbungen auf 10 Plätze oder so. Also es ist nicht mehr so, dass alle Jungen, die was im Medienbereich machen wollen, zu den öffentlich-rechtlichen Sendern drängen. Es gibt ja auch genügend andere Möglichkeiten über YouTube-Kanäle, sich was aufzubauen. Ja, aber wer in den Journalismus will, der sollte, ja, entweder zu einer Zeitung, einer renommierten möglichst, oder im elektronischen Bereich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist das sicherlich nach wie vor eine gute Adresse. Praktika, dann Volontariat, eine journalistische Ausbildung nach dem Studium meistens von 1,5, manchmal 2 Jahren. Das ist echt eine super Zeit, weil man so viel, also ich habe das beim WDR dann gemacht, dauerte 1,5 Jahre. Du bist halt fast jeden Monat in einer anderen Redaktion und lernst die unterschiedlichen Dinge kennen. Also ich war sowohl im Hauptstadtstudio in Berlin als auch bei einer Redaktion, die so kleine Dokus gemacht hat, 15 Minuten, als auch in Brüssel habe ich eine Station gemacht, als auch im Regionalstudio in Essen. Also das ist einfach sehr, sehr vielfältig. Und dann hast du noch Seminarphasen, wo man ganz viel journalistisches Handwerkszeug lernt. Das ist eine super Zeit. Und sie ermöglicht einem auch Anschluss zu finden in einem Sender. So bin ich beim WDR gelandet.
Sein Weg hat ihn schließlich ins Ausland geführt. Sind Auslandsaufenthalte für eine journalistische Laufbahn förderlich?
Das würde ich gar nicht auf Journalismus beziehen. Ich würde jedem empfehlen, einen Auslandsaufenthalt zu machen, egal ob er Journalist werden will oder nicht, weil es eine super prägende Zeit ist, weil man unglaublich viel auch über sich, über das eigene Land, aber auch eben über das Gastland kennenlernt. Also das würde ich jedem empfehlen. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Journalismus zu tun. Ich war in Frankreich und habe da eigentlich journalistisch recht wenig gemacht in der Zeit. Aber ich habe da studiert und auch viel privat unternommen. Das war auch privat eine sehr wichtige Zeit. Das ist auch ein wichtiger Teil des Studiums. Ich war danach noch ein paar Mal im Ausland für so Stipendienprogramme. Ich hatte mein Stipendium, um Arabisch zu lernen in Jordanien. Und dann noch so ein Journalistenstipendium, mit dem ich in Libanon war, 2 Monate. Das waren auch sehr wertvolle, nicht immer ganz einfach, aber sehr wertvolle Erfahrungen. Gerade in Ländern, die halt ganz anders sind und gerade wenn man dann eine Aufgabe hat. Im Libanon beispielsweise habe ich für mich dann entschieden, dass ich nicht als freier Journalist im Ausland arbeiten möchte. Weil, ja, mag Leute geben, denen das liegt, aber es ist schon, gerade in einem, der Libanon war damals ein sehr teures Land, ja, ist schon herausfordernd.
Demian von Osten hat bereits eine beeindruckende journalistische Laufbahn hinter sich. Radio, Fernsehen, schließlich Auslandskorrespondenz. Wie beschreibt er seine Karriere, die in einem kleinen Campusradio in Mannheim ihren Lauf nahm?
Mein Traumjob. Und das Beleg dafür, man kann Traumjobs tatsächlich bekommen und Träume realisieren. Das vielleicht als Motivation.